1,90 pro Tag. Internationale Zusammenarbeit, neu denken. In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni Entwicklungsziele und aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren. Ein Podcast des NADEL, Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker.
Willkommen zur 19. Folge von 1,90 pro Tag. Heute begrüße ich Fabio Leipert. Der studierte Umweltbiologe hat nach erfolgreichem Berufsstart beim Bundesamt für Umwelt sich entschieden, den beruflichen Fokus künftig auf globale Themen zu legen. Dazu hat Fabio von 2012 bis 2014 den MAS in internationaler Zusammenarbeit am NADEL absolviert und bringt seither sein Wissen als Umweltbiologe in Fragen der globalen Ernährungssicherheit und nachhaltigen Landwirtschaft ein. Heute ist Fabio Mitglied der Geschäftsleitung von BioVision und mitverantwortlich für den Bereich Politik und Advocacy. Wir klären, was Agroökologie von nachhaltiger Landwirtschaft unterscheidet. Wir gehen der Frage nach, ob ein agroökologisches System die globale Bevölkerung ernähren könnte. Und wir versuchen zu verstehen, ob Unternehmen Verbündete sein können bei der Förderung der Agroökologie oder ob ihre Anreize das gar nicht zulassen. Fabio, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
Fabio, du hattest dich nach deinem Studium in Umweltbiologie in deinem Fachbereich schon gut etabliert und hast dich dann entschieden, deine Berufskarriere mit dem Studium am NADEL neu in einem internationalen Kontext zu lancieren. War dir die Schweiz zu eng?
Jein, würde ich sagen. Ich lebe immer noch in der Schweiz oder wieder und habe einfach realisiert, dass ich die Themen, die mich bewegen, Ernährungssysteme, Nachhaltigkeit, dass mir das Thema zu eng ist, um es nur in der Schweiz zu behandeln, und habe deswegen das NADEL gemacht, um diese Fragen auch im globalen Kontext angehen zu können.
Während dem Studium am NADEL hatte ich deinen Projekteinsatz nach Jakarta geführt. Das ist die 10 Millionen Hauptstadt von Indonesien, die nie zur Ruhe kommt. Was war denn deine Aufgabe?
Es ging darum, die regionalen Entwicklungspolitiken und Landwirtschaftspolitiken klimaresilienter zu machen. Das war ein Advocacy-Projekt. Es ging wirklich darum, diese Treffen zu nutzen, die diese ASEAN-Staaten haben, um sie zu sensibilisieren gegenüber Klimaveränderungen, nachhaltiger Landwirtschaft.
Du bist also Advocacy treu geblieben, bis heute Experte in Sachen Agrarökologie. Aber bevor wir darüber reden, die Frage, was ist überhaupt Agroökologie?
Ja, das ist eine gute Frage. Die einfachste Definition für mich, die mich dann auch gepackt hat, ist eigentlich, dass wir versuchen, ich bin Biologe, die Natur als Vorlage zu nehmen und diese ökologischen Prozesse für die Lebensmittelproduktion einzusetzen. Ein System zu machen, das diese Kreisläufe als Vorbild hat und nicht analog eines industriellen Systems Input-Output-Logik hat und dazwischen ganz viel Verlust. Ganz konkret heißt das Kreisläufe schließen, und da geht es um Wasser, um Nährstoffe, um biologische Kreisläufe, Nützlinge und ihre Gegenspieler beispielsweise. Es geht um Vielfalt statt Einfalt. Agrarökologie ist aber auch mehr als Produktion, was ich jetzt voran betont habe. Es geht aber auch um den Vertrieb, es geht um den Konsum, es geht um die Menschen, die darin leben, dass diese faire Bedingungen finden, dass diese Mitsprache haben bei der Ausgestaltung der Landwirtschaft. Also es geht um ein ganzheitliches Verständnis eines Ernährungssystems und dieses entsprechend neu zu orientieren.
Als Konsument bin ich schon überfordert mit den vielen Labels für biologische Landwirtschaft, biodynamischen Landbau, integrierte Produktion oder Permakultur. Wieso muss ich mich jetzt auch noch mit Agroökologie auseinandersetzen? Ist das alles am Schluss nicht das Gleiche?
Ich bin mir nicht sicher, ob der Konsument, die Konsumentin das machen muss, weil schlussendlich Agrarökologie ist eine agronomische Praxis, eine Wissenschaft und eine Bewegung. Und Permakultur, Biolandbau, biodynamischer Landbau, Agroforst, das sind alles Konzepte, die zur Agrarökologie gehören. Aber als wissenschaftlicher Disziplin schlussendlich und als Praxis vereint Agrarökologie Prinzipien, die diesen Labels, sage ich jetzt mal, oder diesen bekannteren Begriffen zugrunde liegen. Es sind 10 Elemente gemäß FAO oder 13 Prinzipien, die man definiert hat, die dann je nach Kontext ganz anders aussehen, aber die zusammen angewandt eine sozialere und ökologische Landwirtschaft und ein sozialeres Ernährungssystem ermöglichen. Also es geht weniger um ein Label, sondern es ist für mich die Denkweise hinter ökologischer Landwirtschaft. Hilft dir das?
Ja, ich bin schon mal froh, dass ich verstehe, dass die Dinge miteinander zu tun haben und offenbar Agroökologie ein übergreifendes Konzept ist, das viele andere Labels inspiriert sozusagen. 13 Prinzipien, das tönt ja schon ein bisschen technisch wieder. Kannst du uns ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis geben? Wie sieht es auf einem agroökologisch geführten Bauernhof in Kenia, da ist ja Biovision sehr aktiv, ganz konkret aus?
Gerne, ja, es sieht sehr vielfältig aus, sieht etwas unordentlich aus, vielleicht für unsere Augen, die eher so die konventionelle Landwirtschaft kennen. Es ist lebendig, es hat Fruchtbäume, es hat Pflanzen, die darunter im Schatten wachsen. Der Boden ist eigentlich liegt nie brach, er ist immer bedeckt, Austrocknung verhindern und so weiter. Es summt und zirpt und es hat sicher Tiere im System, freiläufende Hühner sowieso, die da picken, was da ist, aber auch eine Anzahl von Ziegen, vielleicht ein paar Kühe, die mit der Menge Land, die dort vorhanden ist, sich ernähren können. Und es hat vielleicht auch noch irgendwo Wasser wird gesammelt, ein Teich, vielleicht auch Fische darin, moderne Elemente drin haben, vielleicht Solarpanels, um Strom herzustellen, um eine Pumpe zu betreiben, um auch vielleicht gerade ein Smartphone zu betreiben. Also vielfältig, lebendig, und auch immer etwas unterschiedlich. Es gibt keine Blaupause, wie das aussehen muss.
Wenn ich mir das vorstelle, dann tönt das sehr arbeitsintensiv, weil sehr viele verschiedene Dinge gemacht werden müssen. Ja. Was hat dann der Bauer davon?
Ja, das ist einer der wichtigen Punkte. Es ist arbeitsintensiver, das ist erwiesen. Die Frage ist halt, also gerade in den Kontexten, in denen wir tätig sind, Ostafrika, globaler Süden, muss es weniger Leute beschäftigen können. Wir haben ein großes Problem mit dem Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit. Also Arbeitsintensität per se nicht schlecht. Die Frage ist, wer bezahlt diese Arbeiter und ist es dann noch rentabel? Und die ganze Evidenz, die wir dazu sehen, ist, dass die Arbeitsintensität und die Kosten dadurch kompensiert werden durch die kleineren Kosten für Inputs, also für Saatgut, für Dünger, für Pestizide, für vielleicht auch Maschinen, je nachdem.
Natürlich gibt es eine hohe Arbeitslosigkeit, aber der Trend ist ja eigentlich Off-Farm. Man möchte außerhalb der Landwirtschaft sich davon wegentwickeln.
Also das ist sicher eine der großen Herausforderungen, die Landflucht. Und gleichzeitig von den Beispielen, die ich kenne, bietet Agrarökologie eine durchaus attraktivere Perspektive für Jugendliche auf dem Land als das, was sie kennen, das, was auch dazu führt, dass es Landflucht gibt.
Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass Agrarökologie mit dieser Diversität auch etwas romantisch sei, vielleicht auch unrealistisch oder rückwärtsgewandt und nicht in der Lage, auch quasi die Welt ernähren zu können.
Meine erste Reaktion ist, was ist die Grundlage anzunehmen, dass das System, das wir jetzt haben, eine Zukunft hat und die Welt ernähren kann? Wenn alle Evidenz zeigt, wir zerstören mit der Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, unsere Umwelt, unsere Lebensgrundlage, die Böden, das Klima, die Biodiversität. Sprich, wir haben eigentlich gar keine Wahl, etwas zu ändern. Und in der Agrarökologie liegt der Kompass, wie man dorthin kommen kann. Und zur Frage, kann es die Menschheit ernähren? Die Evidenz ist auch da klar. Es können genügend Kalorien produziert werden. Dieser Unterschied im Ertrag ist irgendwo bei 15%, wenn man die neuesten Fibel-Studien, Metastudien anschaut, auch die Langzeitvergleiche. Und ja, wir müssen gleichzeitig Food Waste reduzieren, weniger Fleisch konsumieren, unsere Ernährungsgewohnheiten, den Ressourcen, die wir schlussendlich als Menschheit haben, etwas anpassen. Aber es kann die Welt ernähren.
Das heißt, es braucht nicht nur Agroökologie, sondern auch einen Wandel im Konsum hin zu weniger Fleisch, damit diese Ernährungssysteme funktionieren können.
Ja, das ist eigentlich klar von der Evidenz her. Anders werden wir es kaum schaffen. Heißt nicht kein Fleisch, aber eine vernünftige Menge Fleisch. Interessanterweise und praktischerweise zeigen ja alle Gesundheitsstudien, dass das auch aus einer Ernährungssicht der richtige Weg ist. Viele der Kosten unseres Ernährungssystems fallen im Gesundheitsbereich an, wegen Mangelernährung, wegen zu viel rotem Fleisch, wegen zu viel Zucker etc. Also eben Agrarökologie, so wie wir es verstehen, ist breiter gedacht und sollte Produzenten und Konsumenten inklusive Ernährungsgewohnheiten zusammendenken.
Fabio, noch ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Das wichtigste Buch zur Agroökologie.
Ein Buch, das mir geblieben ist, ist Die Kuh ist kein Klimakiller, weil es zeigt, wie es auf die Gesamtbetrachtung ankommt, ob jetzt eine Kuh ein Klimakiller ist oder das Gegenteil. Das ist ein Buch, das zeigt, dass es eben an den Details hängt.
Was hat bei dir die Leidenschaft für das Thema Agroökologie ausgelöst?
Mein Biologiestudium und die Trends zu sehen, wo sich unsere Welt hinentwickelt im Artensterben und dann plötzlich zu sehen, dass es ja Lösungen gibt dafür. Das war meine Motivation, in die Agrarökologie und Food Systems reinzugehen.
Du begegnest ja immer Bäuerinnen und Bauern in verschiedenen Ländern. Gibt es etwas, das dir besonders geblieben ist, was du von ihnen gelernt hast in Begegnungen oder Gesprächen?
Grundsätzlich fand ich es immer beeindruckend zu sehen, wie viel Leidenschaft und wie viel Engagement und auch wie viel Zeitaufwand da in jedem Hof steckt.
Advocacy ist keine exakte Wissenschaft. Gibt es etwas, das schlecht gelaufen ist und vor allem, was hast du daraus gelernt?
Studien mit viel Aufwand zu erstellen und dann davon auszugehen, dass die gelesen werden, ist sicher etwas, das wir manchmal falsch gemacht haben. Also es braucht dann auch eine gute Strategie, um mit den Leuten diese Arbeit, dieses Wissen zu teilen.
Urban Farming, ist das ein Hipster-Trend oder eine ernstzunehmende Bewegung, die für die Agroökologie wichtig ist?
Ich weiß von Studien, die sagen, das wird immer Nische bleiben. Und dennoch ist es wichtig, in den Städten auch Lebensmittel zu produzieren, also sicher willkommen. Und kann auch neue Trends setzen, neue Technologien etablieren und die Jungen motivieren für Landwirtschaft und Food.
Hast du selber einen grünen Daumen?
Ich arbeite daran. Ich habe seit einigen Jahren kann ich ein bisschen gärtnern und ich finde es mega cool zu experimentieren, aber angeboren ist mir kein grüner Daumen.
Hafermilch oder Kuhmilch? Was nimmst du in deinen Morgenkaffee?
Hafermilch. Ich bin seit 10 Jahren laktoseintolerant plötzlich geworden und ja, bin froh, gibt's Hafermilch.
Frühaufsteher oder Nachteule? Wann bist du am produktivsten?
Nachteule, aber meine Kinder sind früh morgendlich unterwegs, deswegen muss ich mich etwas neu organisieren.
Intuition oder Logik? Was leitet dich im Alltag?
Mein Bauchgefühl ist, merke ich immer mehr, ziemlich matchentscheidend, aber es sollte irgendwo im Hintergrund hoffentlich noch ein Logikprozess stattfinden. Aber am Schluss der Bauch ist, die Intuition ist wichtig.
Konsolidierung oder Veränderung? Was motiviert dich langfristig?
Veränderung funktioniert aber oft nur, wenn man es irgendwie schafft, viele Akteure zusammenzubringen und Meinungen zu konsolidieren, sonst arbeitet man gegeneinander.
Du hast erwähnt, die traditionelle industrielle Nahrungsmittelproduktion, die sei nicht nachhaltig. Ich habe im FAO-Bericht gelesen, dass die volkswirtschaftlichen Kosten bei jährlich 12 Trillionen Dollar liegen. Das ist eine unvorstellbare Summe. Da gehört dazu natürlich den großen Beitrag, den die Landwirtschaft zum den Treibhausgasemissionen beiträgt, Biodiversitätsverlust, Abholzung. All das sind ganz große Faktoren. Angesichts dieser Zahlen frage ich mich, woran hapert es, dass sich Agroökologie nicht schnell durchsetzt?
Ja, das frage ich mich auch. Eines der Hauptprobleme ist, dass diese Zahl halt nicht monetarisiert ist. Also schlussendlich nicht im von uns so geschätzten Marktmechanismus eingepreist ist. Wenn das so wäre, dann würde sich die Agrarökologie und ihre verwandten Ansätze von selbst verbreiten. Solange das nicht so ist, ist Agrarökologie halt wissensintensiv. Wer gibt dieses Wissen den Produzenten und Konsumenten weiter. Wir haben viele dysfunktionale landwirtschaftliche Beratungsdienste und viele regulatorische Hürden, indem das andere, das konventionelle System gestützt wird. Stichwort Subventionen für Dünger. Das ist zum Beispiel ein Riesenhebel.
Du hast gesagt, dass ihr in Kenia euch stark dafür eingesetzt habt, dass die Landwirtschaftspolitik auch offiziell agroökologische Dimensionen beinhaltet. Und da wart ihr auch erfolgreich. Wenn jetzt eine solche Landwirtschaftspolitik besteht, die sagt, Agroökologie ist gut, müssen wir muss angewendet werden. Was passiert ganz konkret? Die Bäuerinnen, Bauernfamilien, was haben die ganz konkret von dieser neuen Politik in Kenia?
Konkret heißt dies für Bauern beispielsweise, dass ein Saatgutgesetz die traditionellen Sorten nicht verbietet, wie das aktuell in Kenia teilweise der Fall ist, dass es Prozesse gibt, wie solche traditionellen Sorten fair verwendet und multipliziert und getauscht werden können. Aber es geht eben auch darum, dass, und das ist einer der größten Geldströme, welche Kenias Regierung ausschüttet an Bäuerinnen und Bauern, vielleicht nicht Subventionen für synthetische Dünger, welche den Boden schlussendlich mehr Schaden als Nutzen zufügen, die Gelder nicht nur dort oder nicht ausschließlich dort investiert werden, sondern eben in Beratungsdienste, in förderlichere Märkte, in Ausbildung etc. Also es ist schlussendlich ein Paket von Maßnahmen.
Es hat viel damit zu tun, wo öffentliche Gelder hingehen, ob sie in die Subvention von Düngemittel gehen. Das wird Gegner auf den Plan rufen. Können wir einen Blick auf die Kräfte werfen, die kritisch sind oder die Agroökologie zu verhindern versuchen? Geht es einfach nur um wirtschaftliche Fragen oder geht es auch um ideologische oder andere Punkte, die dahinter stecken?
Es geht vor allem um wirtschaftliche Fragen. Die Gewinne des heutigen Systems, wenn man anschaut, wie sich der Saatgutsektor zum Beispiel entwickelt hat, da gibt es einfach einige wenige an einer Hand abzuzählen, multinationale Unternehmen, welche diesen Sektor dominieren und welche ganz klar einem extraktiven Modell folgen, wo es darum geht, möglichst große Profite zu generieren und diese dann umzuverteilen. Da bleibt nicht viel für die Bäuerinnen und Bauern übrig. Dieses System kämpft aktiv dagegen, dass sich etwas ändert. Was aber auch Hoffnung macht, ist, dass seit ich jetzt dabei bin in diesem Thema, 10 Jahre ganz konkret, sieht man, dass auch diese Akteure die Diskussion nicht mehr als ideologisch verunglimpfen können, sondern andere Argumente vorbringen, um das Ganze zu verlangsamen oder zu verwässern. Aber Agrarökologie ist heute nicht mehr so, dass ich irgendwo das Wort nicht erwähnen kann oder die Türen nicht aufgehen würden, wenn ich das mache, sondern das Wort, der Ansatz, die Lösungen, regenerative Landwirtschaft ist in aller Munde. Ich nehme das als positives Beispiel. Es geht jetzt darum, zu verhindern, dass es zu verwässert wird und dann schlussendlich wieder alter Wein in neuen Schläuchen ist.
Da möchte ich gleich darauf zurückkommen. Vorher nur kurz noch eine Klärungsfrage. Du hast gesagt, Saatgutgeschäft ist in der Hand von wenigen multinationalen Unternehmen. Das ist bekannt. Wie ist das bei der Düngemittelproduktion? Ist es auch ein global konzentrierter Markt?
Ja, das sind wenige Unternehmen. Und ich meine, für mich ist ein Paradebeispiel die Alliance for Green Revolution in Africa. Die hat vor etwas mehr als 10 Jahren ein großes Programm aufgelegt für Afrika, um den Hunger zu bekämpfen, um die Armut zu bekämpfen, ambitionierte Ziele, große Ziele. Und in der Evaluation, ich glaube nach 10 Jahren oder 8 Jahren, sämtliche Ziele krachend verpasst. Der Hauptansatz war, wir brauchen mehr Dünger, Düngemittelfabriken und Agrodealers in jedem Bauern, Dünger zur Verfügung zu stellen. Das reicht zu kurz, das reicht einfach nicht. Da geht es darum, die Umsätze der Düngemittelhersteller zu optimieren, die im Hintergrund da involviert waren.
Regenerative Landwirtschaft, das schreiben sich immer mehr Akteure, auch Unternehmen auf die Fahnen. Welche Rolle können Agrounternehmen überhaupt spielen? Können sie Verbündete bei der Förderung der Agroökologie sein?
Ja, also wir arbeiten seit 2 Jahren mit 40 Unternehmen zusammen, nicht nur Produzenten, sondern aus den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette. Ein Beispiel, was wirklich im Moment sehr viel Dynamik zeigt, ist der organische Inputsektor in diesen Ländern. Ein Beispiel ist Agape, welches schlussendlich organische Abfälle wiederverwertet und ins System zurückführt mit Black Soldier Fly. Das sind Fliegenlarven, die das verarbeiten und einen Dünger produzieren. Ein Business Case, welcher sich sehr gut rechnet, welcher repliziert wird in vielen Orten. Andere Dinge sind eine Plattform beispielsweise, die wir unterstützen, Afro AgriMark, welche die Verteilung der Produkte besser synchronisiert, sodass Lastwagen besser aufgefüllt werden, dass diese ganze Verteilungsproblematik in Ostafrika kann man mit Technologie und Plattformen überwinden und gleichzeitig mit agrarökologischen Produzenten verbinden. Und so gibt es unzählige innovative Ansätze, die ein großes Potenzial haben. Vielleicht, die Idee ist ja nicht eine globale Firma, sondern dass es ein Ökosystem von mittelgroßen Unternehmen in diesen Ländern gibt, welche regional Lösungen anbieten und zusammenarbeiten.
Kommen wir nochmals kurz zurück zu den großen Unternehmen, die sich die regenerative Landwirtschaft auf die Fahne schreiben. Du hast erwähnt, es geht jetzt, dass das Konzept nicht verwässert wird. Woran erkennst du, ob es sich um Greenwashing handelt oder um echtes Engagement für regenerative Landwirtschaft?
Ja, das ist eine der großen Fragen. Grundsätzlich gibt es international definierte rote Linien, die das Agroecology Movement definiert hat, die nicht überschritten werden sollten. Beispielsweise, wenn das Kernbusiness weiterhin synthetische Pestizide herstellen ist und man hat mit 10% irgendwo noch einen organisch-Pestizidpfeiler. Und ja, wenn es nur ein Nebengeschäft ist, schlussendlich, beispielsweise, fände ich das schwierig. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir uns in einem Transformationsprozess befinden, und das finde ich jetzt persönlich, aber wir bei BioVision auch, dass wir unterstützen müssen, diese Transformation zu gehen und nicht Türen schließen sollten, sondern jeder Akteur, der irgendwo diese Vision teilt und sich auch gegenüber Zielen verpflichtet, dies zu messen, ist willkommen und finden wir, kann dazu beitragen.
Der Chef des Rainforest Alliance Label hat es in einem Beitrag unter dem Titel Beyond Greenwashing 5 Bedingungen formuliert. Und im Wesentlichen geht es darum, eine klare Definition und messbare Indikatoren zu haben, radikale Transparenz, zuverlässige Daten zur Verfügung stellen, anerkannte Standards verwenden und ein langfristiges Engagement zu haben. Was hältst du davon?
Das unterstütze ich, das leuchtet mir ein. Die Frage ist halt, was messen wir dann in dieser radikalen Transparenz? Wie weit wollen wir gehen? Wir haben ein Tool entwickelt, welches Unternehmen hilft, diese 13 Prinzipien zu operationalisieren und nur das nimmt, was wirklich relevant ist für sie. Die Frage ist, was ist alles relevant? Und das ist halt viel.
Welche Rolle möchte BioVision einnehmen in diesem Spannungsfeld zwischen den 13 Prinzipien, bei denen alles erfüllt werden muss, und auf der anderen Seite Unternehmen, die ganz am Anfang stehen, sind Transformationsprozess. Wie sieht sich BioVision in diesem Spannungsfeld?
Wir sehen uns als Brückenbauerin zwischen diesen Welten, um wirklich, es geht nicht um, aus meiner Sicht, und unsere Rolle ist nicht Grabenkämpfe und Verteidigung von perfekten Konzepten. Wir wollen helfen, diese Brücken zu bauen, diese unterschiedlichen Welten zu verbinden, mit Tools, mit Beispielen, wo es hingehen kann, mit Plattformen, wo wir die Akteure zusammenbringen, wo die Unternehmen miteinander sprechen, die Regierungsbehörden miteinander sprechen. Und wir wollen Beispiele schaffen, die zeigen, es kann funktionieren.
Sucht ihr auch das Gespräch mit Agrounternehmen, multinationalen Konzernen?
Bei BioVision haben wir wenig direkten Kontakt, vielleicht mal auf Podien an einer Klimakonferenz oder einer Biodiversitätskonferenz. So trifft man sich und in diesen Multi-Stakeholder-Plattformen, aber wir haben keine direkten Partnerschaften mit großen multinationalen Konzernen.
Aber könntest du dir vorstellen, eine Plattform, quasi bei dem solche Fragen diskutiert werden, auch zusammen mit multinationalen Unternehmen und Kleinbauernvereinigungen, so etwas möglich wäre, dass BioVision so etwas initiieren oder durchführen würde als Brückenbauer?
Ich denke, diese Plattformen gibt's und wir versuchen einfach an diesen Plattformen teilzunehmen oder sicherzustellen, dass unsere Partnerorganisationen, die Stimmen aus dem globalen Süden, die Bäuerinnen und Bauern dort eine Stimme haben, weil was der Klassiker aus meiner Erfahrung bei internationalen Konferenzen ist, dass man über Bäuerinnen und Bauern spricht und keine Bauern weit und breit sind, und das ist zum Beispiel eine Rolle, die wir immer spielen. Wir schaffen oder wir versuchen, Plätze zu schaffen für diese Stimmen.
Reden wir über Geld. Welche erfolgreichen Finanzierungsmechanismen gibt es, die bisher agroökologische Umstellungen und Fortschritte im größeren Maßstab ermöglicht haben?
Ja, die Beispiele sind noch nicht so zahlreich. Hängt auch damit zusammen, dass das Ganze eben wirklich etwas Zeit braucht. Eine Umstellung auf eine agrarökologische Produktion dauert irgendwie zwischen 5 bis 7 Jahre, würde ich sagen. Eines der wichtigsten Beispiele, das wir vor 6, 7 Jahren wirklich auf kleiner Stufe mal so als Champion promoted haben, ist Indien, Andhra Pradesh State, wo es darum ging, die ärmsten Bäuerinnen und Bauern mit Wissen zu unterstützen, um schlussendlich Inputs herzustellen, agrarökologische, weil da sind wir jetzt bei fast 1 Million Bäuerinnen und Bauern, die da mitmachen. Das ist eine sehr beeindruckende Geschichte. Zum Glück relativ gut dokumentiert, also Net Income 50% höher.
Die Umstellung, die dauert 5 bis 7 Jahre, das ist eine sehr lange Zeit. Und ich nehme an, in dieser Zeit sind die Einnahmen auch tiefer. Gibt es auch Mechanismen, um die Bauern finanziell in dieser Zeit zu unterstützen, quasi Überbrückungsfinanzierung?
Ja, das wäre ein sehr wichtiges Instrument, wenn es sowas gäbe. Also vor allem im Süden, eine Unterstützungsmechanismus kenne ich jetzt gerade nicht.
Es gibt ja an der ETH mehrere Professuren, die zu Agroökologie forschen. Hast du gerade eine Forschungsfrage, die dir unter den Nägeln brennt?
Was mich, oder eben uns alle umtreibt wahrscheinlich, ist die Rolle der künstlichen Intelligenz. Und Agrarökologie. Agrarökologie ist wissensintensiv, ersetzt importierte Fertiglösungen an Dünger, Pestiziden, Saatgut mit lokalem Wissen. Wie kann künstliche Intelligenz dieses Bedürfnis erfüllen? Ein AI-Modell, welches wirklich aus Fakten, neueste Studien gespiesen ist und gewisse Leitlinien einhält und schauen, was dann neuen Lösungen kommen kann. Auch gerade hinsichtlich des Verarbeiten dieses Wissens für Bäuerinnen und Bauern. Wie kann dieses Wissen direkt zugänglich gemacht werden für Kleinbäuerinnen und Bauern?
Was steht auf dem Spiel, wenn wir nichts tun oder zu wenig schnell von einem jetzigen Agrarsystem in ein mehr agroökologisches System wechseln?
Viel. Schlussendlich das Klima, es sterben 100 Arten oder mehr aus pro Tag, die Böden geben weniger her, je nachdem, wie man sie bewirtschaftet. Wüstenbildung, Wasserkreisläufe, die sich verändern. Steht nicht nur die Zukunft von Kleinbäuerinnen und Bauern im globalen Süden auf dem Spiel, sondern auch unsere Zukunft und unsere Stabilität.
Und was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen, um eine agroökologischere Landwirtschaft oder ein nachhaltigere Lebensmittelsystem zu unterstützen, egal wo sie leben?
Ich persönlich finde am wichtigsten, dass wir aufgrund der Größe der Herausforderungen nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, spielt sowieso keine Rolle, was ich mache, sondern dass wir alle versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Die kleinen Dinge, die manchmal etwas mühsam sind, regional einkaufen, saisonal einkaufen, Fleischkonsum irgendwo managen, dass wir dort beginnen und auch uns nicht immer den Finger draufhalten, was wir nicht richtig machen, sondern besser zusammenschauen, was kann man noch mehr tun. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir wieder ein bisschen dorthin kommen, anstelle von Grundsatzdiskussionen, du machst da zu wenig, du machst hier zu viel. Und wir haben eine Homepage, Clever Supermarkt, wo man sich selber etwas prüfen kann. Bei Biovision, also Clever Supermarkt heißt es auf unserer Homepage, wo man einkaufen kann und mal schauen, was ist mein Fußabdruck, was gibt's für Alternativen.
Möchtest du ganz zum Schluss noch irgendeinen Mythos über Lebensmittel oder Landwirtschaft unbedingt ausräumen?
Ich finde den Mythos, dass so wie wir jetzt produzieren und essen, dass das weitergehen kann. So, es kommt immer die Frage, ist Agrarökologie und die verwandten Konzepte, kann das die Welt ernähren? Ist das zukunftsfähig? Sind wir schnell genug? Die Frage ist, wenn wir nichts tun, dann ist es ganz sicher nicht zukunftsfähig. Der Mythos, es geht weiter wie bisher, ist erwiesenermaßen falsch.
Danke für dieses Gespräch, Fabio.
Herzlichen Dank, war super spannend.
Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Fabio Leipert. Nach dem Studium der Umweltbiologie hat sich Fabio Leipert bald auf Fragen der Ernährungssicherheit und globalen Lebensmittelproduktion spezialisiert. Bei Biovision hat er seinen Traumjob gefunden, weil er sich auf internationaler Ebene für nachhaltige Lösungen wie Agrarökologie einsetzen kann. Links zu meinem Gast und zu Agroökologie finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal.